MDR aktuell. Kekules Gesundheitskompass.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kekules Gesundheitskompass, dem Podcast rund ums körperliche Wohlbefinden und Medizin und Wissenschaft, heute mit einer besonderen Ausgabe. Wir beantworten nämlich Ihre Hörerfragen, wobei wir es vielleicht ein bisschen zu viel gesagt. Ich reiche Ihre Fragen ja nur weiter an den Mann, der sie wirklich beantworten kann, unseren Experten, Professor Alexander Kekulé. Hallo, schön, dass Sie da sind.
Hallo, Herr Seifert.
Hallo, ja, und damit ist auch mein Name schon gefallen. Ich bin André Seifert, Redakteur bei MDR aktuell und Gastgeber in diesem Podcast, den es übrigens werbefrei gibt in der ARD, Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
ARD.
Die Fragen, die wir heute beantworten wollen, die drehen sich um Long-Covid, um einen neuen Impfstoff und um Cholesterin. Die erste Frage kommt von Gudrun Koch. Sie hat uns geschrieben und sie hat uns nicht dazu geschrieben, woher, also wo sie herkommt. Aber es geht hier um Long-Covid und um MECFS. Und das steht für, jetzt verspreche ich mich bestimmt, für myalgische Enzephalomyelitis, chronisches Fatigue-Syndrom, habe mich doch nicht versprochen. Also eine Erschöpfungskrankheit. Menschen sind oft so müde, dass sie kaum aus dem Bett kommen. Selbst Zähneputzen macht sie erschöpft. Und Frau Koch schreibt, dass sie selbst betroffen ist. Und dazu hat sie mehrere Teilfragen. Ich lese mal die erste vor. Die wichtigste und schlimmste Folge von Corona ist, dass Long-Covid und MECFS immer noch zu wenig Beachtung finden und verharmlost werden. Herr Kekulé, bevor wir gleich darauf eingehen, Long-Covid kennt ja jeder, MECFS aber sicher eher nicht. Wie passen die beiden denn zusammen?
MECFS, ich versuche jetzt nicht, das voll auszusprechen, Sie haben es mir schon abgenommen, ist ja, ist übrigens für Ärzte auch nicht immer einfach, diese schwierigen langen Wörter rauszubringen.
Ja.
Das ist ein Syndrom, wie wir sagen, also eine Kombination von Symptomen, die man schon relativ lange kennt und auch irgendwie versucht, so sozusagen in einen Sack zusammenzuschnüren, wohinter sich aber ganz unterschiedliche Symptome dann verbergen. Letztlich geht es um neurologische Schwierigkeiten, Einschränkungen, die so ganz grob immer mit diesem chronischen Müdigkeitssyndrom umschrieben werden. Das geht von Dingen, die man ganz schwer von der Frühjahrsmüdigkeit unterscheiden kann, über Probleme von Kindern, wenn Schulaufgaben anstehen, dass sie dann Kopfschmerzen haben und plötzlich müde sind und gestresst sind, bis hin eben zu ganz ernsten Erkrankungen, die schwere neurologische Erkrankungen sind, wo wirklich erfahrene Neurologen ums Bett stehen und nicht weiter wissen. Gemeinsamer Nenner bei den schwereren Fällen scheint eine Art Entzündung im Gehirn zu sein, die ausgelöst wird entweder durch Prozesse im Körper, die nichts mit Infektionen zu tun haben, vielleicht Autoimmunprozesse oder ähnliches, so ähnlich wie Allergien kann man sich das dann vorstellen, oder auch eben Prozesse, die mit Infektionen zu tun haben, typischerweise Virusinfektionen. Man kennt so ein chronisches Müdigkeitssyndrom schon lange, zum Beispiel als Spätfolge oder als Folge vom Pfeifferschen Drüsenfieber, von der Epstein-Barr-Virusinfektion. Und das hat man eben interessanterweise auch bei den Covid-Patienten beobachtet. Nicht alle, die Long-Covid haben, haben MECFS, aber ein Teil der Long-Covid-Patienten hat eben diese neurologische Symptomatik. Andere haben zum Beispiel dann Probleme bei der Atmung, wenn die Lunge besonders betroffen war, kommen sie nicht mehr richtig die Treppe rauf oder ähnliches. Oder auch die Thrombosen sind ja ein bekanntes Problem. Und hier dieses MECFS, also ich sag mal im weitesten Sinn diese neurologische Symptomatik, die ist so ähnlich wie das, was man bei anderen Virusinfektionen schon kennt, dass man gesagt hat, okay, wir nehmen mal an, dass es wahrscheinlich ähnliche pathologische Ursachen hat, also dass da vielleicht das Gleiche passiert. Hilft nur nicht so viel, weil man weiß auch bei dem klassischen MECFS nicht, woran es liegt und man hat auch keine guten Therapien dagegen. Aber es ist zumindest mal so ein bisschen eingeordnet und psychologisch, glaube ich, wichtig, dass die Leute, die sowas dann wirklich ernsthaft haben, die Hörerin hat das ja auch angesprochen, dass die dann ernst genommen werden, weil es quasi einen Forschungszweig gibt, der sich damit beschäftigt und man nicht nur sagt, dass das psychologisch überlagert wäre.
Und wie sind da die Reaktionen im Körper? Also geht das auch könnte man ja annehmen, wenn man so erschöpft ist, auch ins Gehirn. Sie haben von der Blut-Hirn-Schranke mal gesprochen.
Ja, natürlich. Also neurologisch heißt meistens, dass das Gehirn, also ich meinte jetzt Zentralnervensystem. Also in der Neurologie spricht man ja vom Zentralnervensystem und von den peripheren Nerven. Also wenn Sie eine Lähmung im Arm haben, weil Sie irgendwie eine Operation hatten, die nicht gut gelaufen ist oder einen Unfall oder ähnliches, dann ist es periphere Neurologie. Und hier meine ich natürlich zentrale Neurologie, also quasi klar, das Gehirn ist hier betroffen. Und wenn man Müdigkeit hat, natürlich ist das Gehirn, was da betroffen ist. Das ist kein peripheres Phänomen. Es ist so, dass wir wissen, dass es diese neurologischen Post-Covid-Symptomatik, die gibt es typischerweise nach Covid-Infektionen vielleicht so in 10% der Fälle ungefähr. Mhm. Und da weiß man eben, dass die Menschen nicht so richtig wieder fit werden. Also bei einer akuten Infektion ist es ja so, dass man auch manchmal so ein bisschen rammdösig ist, hätte ich fast gesagt. Also dieser Brain Fog, dieses Umnebelte, das ist ja nicht nur bei Covid, aber gerade auch bei Covid ein Phänomen, was man manchmal beobachtet. Es gab auch Patienten bei Covid, die gesagt haben, naja, so Husten, Schnupfen und so Zeug hatte ich irgendwie gar nicht so schlimm, so ein bisschen vielleicht. Aber mein Hauptsymptom war eigentlich, dass ich mich so wie umnebelt gefühlt hat und gar nicht aus dem Bett gekommen bin und irgendwie so Ballerballer im Kopf war die ganze Zeit. Also auch während der akuten Covid-Infektion. Und dann ist es eben so, dass beim Teil der Patienten das bleibt, also quasi von der akuten Infektion dann in so einen chronischen Zustand übergeht. Und hier, wir haben schon sehr oft im Podcast drüber gesprochen, ist immer das Problem.
Definitiv, ja.
Da ist immer das Problem, dass man keine genaue Grenze hat zwischen dem akuten und dem chronischen Geschehen. Also da hat man am Anfang gesagt, wenn es länger als einen Monat bleibt, ist es Post-Covid. Das habe ich immer kritisiert. Inzwischen ist die Grenze nach hinten geschoben worden und man macht es eigentlich so ähnlich wie bei anderen Virusinfektionen, dass man sagt, ab 6 Monaten ist es eher Post-Covid, also eine eigene Erkrankung, die man separat behandeln muss und nicht nur so eine Art Rekonvaleszenzphase von der Akutinfektion. Interessanterweise gibt es die Symptomatik wohl auch relativ selten, aber auch bei Menschen, die nur eine SARS-CoV-2-Infektion hatten, aber gar nicht so eine manifeste Erkrankung, also gar nicht richtig Covid hatten, kommt da auch manchmal vor. Und die gute Nachricht ist, dass es bei Omikron deutlich seltener ist als früher. Fast alle Studien, die sich so damit beschäftigt haben und die dann auch auf so eine hohen Anteil von 10% Langzeitfolgen kommen, das sind immer Studien, die mit den älteren Virusvarianten gemacht wurden, die ja viel gefährlicher waren und wo die Verläufe auch viel schlimmer waren aus immunologischen Gründen. So dass man sagen kann, das Problem nimmt zum Glück ab zurzeit, ist aber immer noch vorhanden und vor allem die sich am Anfang infiziert haben, die haben natürlich immer noch Long-Covid. Und woran liegt es? Wir wissen es nicht genau. Es ist irgendwas Neurologisches, was da im Gehirn passiert. Also gibt es eine Reihe von Erklärungsmöglichkeiten. Vielleicht kann ich ganz kurz sagen, von Anfang an war die große Frage, ob dieses SARS-CoV-2-Virus, ob das ins Gehirn geht, also ob es neurotrop ist, wie wir sagen. Klar ist ja, dass es irgendwie über die Nasenschleimhaut wohl aufgenommen wird und es gibt so andere Viren, die können über die Riechfasern ins Gehirn wandern, das kennt man. Und deshalb ist hier so ein bisschen die Vermutung gewesen, dass SARS-CoV-2 das vielleicht auch kann, zumal es ja diese Geruchsstörungen früher gegeben hat, bei den Omikron-Varianten eigentlich eher die Ausnahme. Und da ist es so, dass man aber bisher keine harten Belege dafür hat, dass das Virus sich selbst im Gehirn vermehrt. Das kann man feststellen in bestimmten Tiermodellen. Es gibt Hinweise darauf bei Patienten, die besonders schwere Verläufe hatten, also die wirklich am Sterben waren, wo alles zusammengebrochen ist auf der Intensivstation. Oder wenn die dann hinterher sterben, kann man im Gehirn das Virus manchmal nachweisen. Aber da nimmt man eher an, dass das so ein finales Ereignis ist, dass dann diese Grenze zwischen Blut und Gehirn, die Blut-Hirn-Schranke, zusammenbricht. Sonst muss man davon ausgehen, dass das eher so ein indirekter Effekt ist, der dazu führt, dass das Immunsystem im Gehirn aktiviert wird. und dadurch so eine chronische Entzündung macht, die eben auch nachweisbar ist. Man kann das neurologisch zeigen. Es gibt viele Studien, die zeigen, dass auch bei chronischen Fatigue-Patienten und eben bei den Leuten, die dieses Long-Covid haben mit den neurologischen Erscheinungen, dass man da im Gehirn Entzündungsreaktionen sieht, aber wohl nicht vom Virus selber, sondern irgendwie indirekt vermittelt.
Ich merke schon so an Ihren, an Ihrer Wortwahl, ne? Es könnte sein, es gibt offenbar noch nicht so viel Forschung dazu. Gibt es denn Medikamente, die genau das, was Sie gerade beschrieben haben, zum Beispiel im Gehirn lindern?
Also es gibt sehr viel Forschung dazu. Also es läuft sehr viel Forschung dazu. Die Hörerin hat ja auch geschrieben, dass sie unglücklich darüber ist, dass die Forschung zu wenig finanziert wird. Das kann man nicht sagen. Die Deutschen waren da, wie üblich sage ich mal, nicht die schnellsten. Wir sind auch in der Virologie, kann man sagen, international nicht mehr so relevant, wie wir es früher mal waren, aus verschiedenen Gründen. Aber es ist so, dass international extrem viel Forschung für Long-Covid läuft. Da ist auch sehr viel Geld vorhanden. Aber viel Geld hilft da eben nicht, wenn es so gilt, so eine echt schwierige Nuss zu knacken, die man ja auch vorher bei dem klassischen Long-Covid schon nicht knacken konnte. Therapeutisch ist es so, man könnte sich so vorstellen, in der Entzündungsreaktion geben wir doch mal Cortison, das ist ja so der Klassiker, das funktioniert da nicht. Also die ganzen Methoden, mit denen man sonst Entzündungen hemmt, es gibt noch ein paar andere modernere Methoden als Cortison, die ein bisschen selektiver sind, mit denen man das Immunsystem bremsen kann, wo es nötig ist. Wir haben im Podcast, glaube ich, mal über die Interleukin-6-Inhibitoren gesprochen und ähnliches, aber es gibt eine lange Latte. Das ist alles probiert worden, ganz ehrlich gesagt. Aus verschiedenen Gründen sind die Studien bisher da deprimierend oder eben nicht erfolgreich gewesen. Ein Grund ist, dass eben das Patientenkollektiv so heterogen ist. Ja, es gibt ganz unterschiedliche Menschen, die unter diese Überschrift kommen, auch aus unterschiedlichen Gründen. Manche sind aus anderen Gründen vielleicht, haben so eine Art sekundären Krankheitsgewinn, dass sie da die Symptome besonders ernst nehmen. Manche sind wirklich so schwer krank. Bei manchen ist das Neurologische eigentlich eher eine Nebensache. Und die haben hauptsächlich diesen Geruchsverlust, wo man leider inzwischen feststellt, dass einige wenige, anders als wir das am Anfang dachten übrigens, das tatsächlich behalten. Also es gibt Patienten, ich kenne selber welche, die haben inzwischen schon seit vielen, vielen Jahren, vier Jahren oder ähnlichem, haben die schon diesen Geruchsverlust und das wird einfach nicht richtig besser, wo man am Anfang gesagt hat, nee, nach einem Jahr oder zwei spätestens ist das wieder in Ordnung.
Ja. Meine Schwägerin sagt das selbst, ja.
Sehen Sie?
Das schon zu Corona-Zeiten nach einer Infektion.
Und ist immer noch ein Problem, ja.
Und also klar ist es zurückgekommen, aber sie merkt es immer noch, dass das mit dem Riechen immer noch nicht so wieder funktioniert.
Also das ist einer, der kann ich ja hier sagen, irgendwann machen wir mal eine Extrasendung über Kekulé-Irrtümer während der Pandemie, weil es gibt ja so Kollegen, die schreiben nur auf, was er alles richtig gemacht hat. Vielleicht wäre das mal die Gegenwehr, zu schreiben, was man selber alles falsch gemacht hat. Und auf dieser Liste wäre zum Beispiel tatsächlich drauf, dass ich am Anfang das unterschätzt habe mit der Heilung nach diesem Geruchsverlust.
Okay.
Ich habe immer wieder gesagt in den Podcasts, ja, die Studien sagen, dass nach 6 Monaten sind 90% wieder in Ordnung, nach einem Jahr sind 98% wieder in Ordnung. Und dann habe ich immer gesagt, na, die letzten 2%, die werden dann irgendwann auch wieder gesund werden, die sollen sich nicht grämen, das wird schon wieder. Aber da muss ich inzwischen sagen, das war falscher Optimismus. Klar, man ist natürlich als Arzt immer lieber optimistisch, als dass man den Teufel an die Wand malt. Inzwischen muss man sagen, es gibt einfach eine ganze Reihe von Patienten, bei denen diese Geruchsstörungen zumindest als Störung, nicht als kompletter Verlust, geblieben sind. Und das fällt zum Beispiel auch unter Long-Covid. So, und jetzt haben Sie also dieses ganz heterogene Bild von ganz unterschiedlichen Symptomen. Und dann müssen Sie da eine Therapie zu entwickeln. Und deshalb sind die ganzen therapeutischen Studien schwierig, ja, weil also es ist bis jetzt nirgendwo signifikant rausgekommen, dass irgendwas wirkt. Man versucht zum Beispiel auch, in Berlin wird das auch gemacht, also Antikörper rauszufischen, in der Hoffnung, dass irgendeine Art Autoimmunreaktion da drinnen ist oder die Antikörper gegen das S-Protein, das Spike-Protein des Virus rauszufischen. Da sieht man tatsächlich dann vorübergehend, sieht man irgendeinen Effekt, aber nach einer Weile kommen die Symptome wieder, beziehungsweise kommen die Antikörper auch wieder. Es gibt viele Methoden, die überbewertet werden. Und übrigens an der Stelle muss ich es nochmal sagen, es gibt extrem viele Labortests, mit denen man alles Mögliche versucht nachzuweisen, die zum größten Teil selbst bezahlt werden müssen und nicht billig sind, die werden angeboten von Ärzten, die damit gut Geld verdienen. Und da kann ich nur dringend davor warnen, das ist schon fast Piraterie, diese Tests, die da so angeboten werden auf dem freien Markt zum Selbsttest für Long-Covid, die bringen nichts. Also bitte kein Geld dafür ausgeben. Ich nenne jetzt keine Namen von meinen Kollegen, die sind natürlich bekannt, wer das so anbietet. Klar, Geld stinkt nicht, sagt man nicht nur in der Medizin, aber trotzdem ist es, finde ich, nicht in Ordnung, so Tests im großen Stil an Privatpersonen anzubieten, die ein versierter Arzt nicht verwenden würde, weil die Ergebnisse nicht interpretierbar sind. Das heißt also, wir stochern da wirklich noch im Dunkeln und wir haben eigentlich das gleiche Phänomen wie bei allen, sage ich mal, schwer heilbaren Krankheiten oder wie bei allen ernsten Krankheiten, wo es keine gute Therapie im Moment gibt. Krebs ist ja so ein klassisches Beispiel dafür, dass Patienten in ihrer Verzweiflung jeden Strohhalm greifen, koste es, was es wolle, zum Teil auch persönlich viel Geld dafür ausgeben, wenn sie es haben, mit sehr, sehr mäßigem Erfolg. Am Schluss landen sie dann bei irgendjemandem, der Handauflegen macht oder Kristalle pendeln oder sowas. Das ist wenigstens preiswert. Und wenn es hilft, sage ich mal, soll man es bitte machen. Aber das geht so in so einen Bereich, den man aus der Krebstherapie kennt, der irgendwie eigentlich dramatisch ist.
Worum es Frau Koch vor allen Dingen geht, ist das Thema Verharmlosung, ne? Auch durch Ärzte. Sie schreibt ja, Zitat, Ärzte, die in Anführungsstrichen null Ahnung haben. Das ist natürlich hart formuliert, aber ja gut, ich komme selbst aus einer Arztfamilie. Ich darf das vielleicht sagen. Es trifft manchmal so ein ganz kleines bisschen zu, glaube ich schon. Braucht es da mehr Aufmerksamkeit insgesamt in der Gesellschaft, auch bei den Ärzten, mehr Sensibilität?
Ich glaube, Sensibilität in der Gesellschaft haben wir genug, eher fast schon Übersensibilität. Es ist ja so, dass Long-Covid-Symptome sehr fleißig registriert werden. Und da gibt es dieses Phänomen des sogenannten Nocebo-Effekts. Also wenn im Beipackzettel drinnen steht, wenn sie diese Tablette nehmen, kann Bauchschmerzen auftreten. Leute, die das gelesen haben, die kreuzen signifikant häufiger an, ich hatte Bauchschmerzen, als solche, die den Beipackzettel nicht gelesen haben. Und bei uns in der Gesellschaft ist der Beipackzettel sozusagen das, was in den Medien kommuniziert wird. Und da wird ja sehr, sehr, sehr viel über Long-Covid gesprochen. Post-Vac ist ein anderes Thema, also Folgen von Impfungen, wo auch viel drüber gesprochen wird und dementsprechend häufig fühlen sich die Menschen dann subjektiv betroffen. Nee, ich glaube, haben wir keinen Nachholbedarf sozusagen bei der Aufklärung. Nee, ich glaube, wir müssen tatsächlich bei den Ärzten, bei der ärztlichen Diagnostik und Therapie die Qualität steigern. Speziell, natürlich nicht allgemein, sondern ganz speziell jetzt hier bezogen auf Long-Covid. Das ist ja eine neue Erkrankung. Und mein Eindruck ist, dass die meisten Ärzte so einfach so ihr Bild davon haben, ihre persönliche Meinung haben. Da gibt es solche, die sagen, ach, das ist alles Quatsch, die Leute übertreiben das. Da gibt es dann so Beobachtungen, dass man sagt, naja, das sind ja meistens so ein bisschen hysterische Frauen, die da ankommen und die sowieso schon irgendwie so bei jedem Quatsch denken, dass ihre Gesundheit beeinträchtigt wird. Und jetzt haben sie auch noch Long-Covid. Ich zitiere jetzt sozusagen so einen ganz kernigen Typen. Die gibt's ja, auch unter den Ärzten. Und dann gibt es die Umgekehrten, die das wissenschaftlich sehen, die jetzt vielleicht sogar eine Professur an der Uni haben, die dann praktisch jeden, der Kopfschmerzen hat, sagen, oh ja, das ist bestimmt Chronic-Fatigue-Syndrom, MECFS, den nehmen wir mal in die Studie auf. Klar, da gibt es dann auch Geld dafür, für diese Untersuchungen und die dann sozusagen aus anderen Gründen das überbewerten. Und dazwischen, glaube ich, brauchen wir so eine professionelle, standardisierte Vorgehensweise für diese Fälle, die leider bisher da noch nicht existiert. Bei anderen Krankheiten haben wir das ja. Ich plädiere deshalb ganz massiv dafür, dass man zum Beispiel spezialisierte Zentren schafft. Es gibt ja solche Zentren schon, aber das sollte man weiter fortsetzen. Auch niedergelassene Ärzte da einbeziehen, dass sie dann entsprechende Fortbildungen regelmäßig kriegen und dass nicht jeder seine Fortbildung meint, wie er so macht, wie er so meint, sondern dass man wirklich so einen gemeinsamen Konsensus, zumindest momentanen Konsensus findet. Das ändert sich natürlich im Laufe der Zeit. Bis hin zu Kliniken. Ich glaube, es wäre sehr, sehr sinnvoll, Krankenhäuser zu haben, die so zwischen Rehabilitationskliniken und harter Therapie sind, die für solche Patienten dann zuständig sind, weil man oft dann doch auch durch Diätumstellungen, durch Umstellung der allgemeinen Lebenssituation, durch Vermeidung von Allergenen und was es nicht alles gibt, dadurch kann man, wenn man das wissenschaftlich fundiert gut macht, die Symptome lindern, auch wenn man vielleicht nicht genau weiß, woran es liegt. Vielleicht noch zu den Ursachen selber oder zu der harten Wissenschaft, da haben wir öfters drüber gesprochen, aber wir haben ja diese Studie zum Beispiel besprochen, die da vom Trinity College in Dublin gekommen ist. Das war im Februar 2024, dass relativ klar ist, dass man eine Blut-Hirn-Störung hat, eine Blut-Hirn-Schrankenstörung hat, bei der akuten SARS-CoV-2-Infektion, die anhält bei den Long-Covid-Patienten. Sodass eine Vermutung, die so im Raum steht, immer ist, dass dieses Spike-Protein, dass dieses S-Protein des Virus irgendwie ins Gehirn diffundieren kann. Vielleicht bei manchen Menschen eher als bei anderen, weil diese Schranke durchlässiger ist. Und dass dadurch es zu diesen Entzündungsreaktionen kommt. Es ist auch so, dass wir wissen, dass dieses Spike-Protein das Komplement aktiviert. Das Komplement, das haben wir auch schon mal besprochen, war, glaube ich, auch Anfang 24 eine Studie der Uni Zürich seinerzeit. Diese Komplementaktivierung ist so, das ist eigentlich etwas im Blut, was für die Blutgerinnung zuständig ist und für die Auflösung von Blutgerinnseln. Also diese Balance zwischen Gerinnung und Auflösung von Gerinnseln steuert. Und da kommt es eben zu Störungen, sowohl bei der akuten SARS-CoV-2-Infektion als auch eben leichtere Störungen bei diesen Long-Covid-Patienten, sodass ich damals, glaube ich, gesagt habe, dieses Komplement ist der unbekannte Dritte in dem ganzen Diskussion, wo man immer nur über Immunantwort auf der einen Seite und das Virus auf der anderen Seite spricht, dass möglicherweise dieses Spike-Protein mit seiner Komplementaktivierung irgend so eine kleine Gerinnung auslöst, die eine Rolle spielt bei der Krankheitsentstehung. Und das wäre natürlich auch etwas, was man eventuell therapeutisch angehen könnte, weil diese Komplementfaktoren, da kann man schon so ein bisschen was machen, um zu verhindern, dass die überaktiviert werden oder deaktiviert werden. Also in diesem Bereich bewegt sich das Ganze. Aber es ist, wie gesagt, leider bisher nicht so, dass wir eine saubere Therapie haben.
Okay. Frage beantwortet, machen wir einen Strich drunter. Zumal die nächste Frage auch so ein bisschen beim Thema bleibt. Es soll nämlich um Impfstoffe gehen. Cornelia Wieck, Apothekerin aus Hannover, fragt nach dem neuen Covid-19-Impfstoff Costa-Ive oder auch Costa-Ive. Ich muss gestehen, ich weiß nicht, wie der richtig ausgesprochen wird. Das kann auch daran liegen, weil der erst im Februar von der Europäischen Arzneimittelagentur EMA bzw. von der EU-Kommission zugelassen wurde. Das ist also ein Impfstoff einer US-Firma namens Arcturus Therapeutics. Und Carola Wieck fragt nun, Zitat, wie bewerten Sie die Zulassung des ersten selbst amplifizierenden RNA-Impfstoffs von Arcturus durch die EMA und wie sind die Stimmen in Fachkreisen und der Ständigen Impfkommission? Und Frau Wieck spricht, und da kennt sie sich als Apothekerin offenbar aus, auch von einem Problem, denn dieser neue Impfstoff funktioniert anders als die bisherigen. Er bleibt länger im Körper aktiv und stellt über längere Zeit das, haben Sie auch schon genannt, das Spike-Protein her, also das Virusstück, sage ich mal mit meinen Worten, gegen das Immunsystem ja trainiert wird. Und da fragt sie, welche Risiken sehen Sie? Und diese Frage gebe ich jetzt an Sie weiter.
Ja, also vielen Dank, Frau Wieck. Ich glaube, die heißt Wieck, nicht Wieck wie die Carla Wieck, sondern Wieck.
Aber Verzeihung, mir fällt Bonbon. Wenn das nicht. Ich entschuldige mich.
Also ich spare mir jetzt den Spaß mit der Apothekerin. es ist so, ja, das ist natürlich eine, vor allem wenn es aus so einem Munde gestellt wird, die Frage muss man sie natürlich sehr, sehr gewissenhaft beantworten. Es ist so, dass wir eben es besteht der Verdacht im Raum, dass das Spike-Protein, das ja Bestandteil oder das hergestellt wird von diesen RNA-Impfstoffen, dass das möglicherweise verantwortlich ist für einen Teil der Long-Covid-Symptomatik. Da haben wir gerade drüber gesprochen. Und dass es möglicherweise auch länger produziert wird nach der Impfung, als es die Hersteller anfangs behauptet haben. Anfangs hieß es, diese RNA-Impfstoffe werden injiziert und die RNA verschwindet ruckzuck wieder nach ein, zwei Wochen. Das war auch so ein bisschen der Stand der Dinge. Also als ich am Max-Planck-Institut vor langer Zeit mit RNA viel zu tun hatte, war es einfach so, jeder wusste, die ist wahnsinnig labil, die geht kaputt, wenn man nur einmal schief drauf schaut. Das war auch eine Plage für die Doktoranden seinerzeit, weil wenn man irgendwie bei dem Experiment auch nur ansatzweise mit einem Gummihandschuh an das Röhrchen gekommen ist, mit dem man vorher irgendwie an sein eigenes Ohr gefasst hatte oder ähnliches, dann zack, war also sofort da eine RNase drin, also ein Enzym, was RNA zerlegt, und am Schluss war das Experiment Mist. Das hat man aber meistens erst 3 Tage später festgestellt.
Super.
Und musste wieder von vorne anfangen. Also RNA, wusste jeder aus eigener leidlicher Erfahrung, ist einfach wahnsinnig empfindlich, sodass also die Idee, wenn man das Zeug jemand in den Muskel spritzt, ja, wo es ja wimmelt von Enzymen, ja, wo sofort die Immunantwort draufspringt, drum, das ist eine Idee der Impfung, dass das keine lange Überlebenszeit hat und wahrscheinlich an der Stelle, wo man es eingespritzt hat, nach kürzester Zeit weg ist. Aber denkst du, in der Biologie gibt es das ja öfters, Gott, Mensch dachte, Gott lachte, und hier ist es so, dass man halt dann festgestellt hat, erstens, diese Messenger-RNA verteilt sich schön im ganzen Körper, einschließlich des Gehirns, die geht durch die Blut-Hirn-Schranke durch. Zweitens, sie befällt dann oder infizieren kann man das nicht nennen, sie geht dann rein in die Zellen, man hätte das früher vielleicht in Transfektion genannt oder so, geht dann rein in die Zellen und macht dort sorgt dort dafür, dass dieses Spike-Protein hergestellt wird. Jetzt muss man sich vorstellen, in irgendeiner Leberzelle, die produziert jetzt Spike-Protein, und dieses Spike-Protein hat die Eigenschaft, dass es zur äußeren Zellmembran wandert und sich dann dort exponiert, wie man sagt. Das zeigt sich. Ja, das genauso wie es beim Virus außen drauf sitzt, sitzt es dann auch bei den menschlichen Zellen außen drauf, die von diesem Spike-Protein oder diese Messenger-RNA aufgenommen haben. Dann kommt erstens natürlich das, was man ja will, nämlich dass eine Immunantwort in Gang gesetzt wird und sich dann sowohl zelluläre Immunantwort als auch humorale Antwort, wie wir sagen, also die Antikörper dann bilden. Und die machen dann gerne auch mal die Zelle kaputt, die da das Spike-Protein produziert, weil sie sehen, oho, da ist da was Fremdes dabei, das geht nicht, das will ich nicht haben. Dann wird dann, wenn es auf der Oberfläche einer körpereigenen Zelle sitzt, diese typischerweise eliminiert. So weit, so gut. Ja, aber jetzt, wenn sie das natürlich im ganzen Körper haben, ist die Frage, wie lange hält man das so durch, wenn das Immunsystem da immer patrouilliert und hier und da immer mal ein paar Zellchen kaputt macht, egal wo sie gerade sind. Das ist ein Effekt, den darf man jetzt erstmal nicht überbewerten. Das passiert ständig und dauernd, dass unser Immunsystem auch körpereigene Zellen eliminiert. Übrigens eine gute Sache, weil auch Krebszellen im Frühstadium da ausgeschaltet werden. Aber irgendwann muss halt auch mal Schluss sein, sonst hat man so eine Art chronischen Entzündungseffekt. Und da ist eben inzwischen klar, dass dieses Spike-Protein über viele Wochen hinweg produziert wird. Und bei den normalen mRNA-Impfstoffen ist es so, das ist eben eine Arbeit, die haben wir im Februar, meine ich, diesen Jahres besprochen. Auf jeden Fall ist im Februar rausgekommen von der Akiko Iwasaki. Das ist eine super renommierte Professorin aus Yale.
Die unsere Hörerin auch angesprochen hat.
Genau, die hat sie eben angesprochen. Und die ist sogar mit dem deutschen Preis von 2,5 Millionen Euro geehrt worden im Frankfurter Palmengarten im Jahr 23. Und da kann man jetzt wirklich nicht sagen, dass das so eine Schwurblerin ist. Aber sie hat was ganz Ähnliches gesagt wie Professor Bakhti vor langer Zeit, der dafür ja von der wissenschaftlichen Gemeinde mehr oder minder gedisst wurde. Und zwar hat sie gesagt, dass dieses Spike-Protein noch ganz schön lange produziert wird nach der Impfung. Konkret ist es so, dass sie, ich glaube 600 Tage war die Zahl, wie lang das, oder 700 Tage war es, 700 Tage nach der Impfung konnte sie das noch nachweisen, das sind ja fast 2 Jahre. Und interessant ist, dass diejenigen, die Post-Covid-Symptome hatten, dass die erstens die höchsten Spiegel von diesem Spike hatten und zweitens die längste Zeit diese hohen Spiegel hatten. Verglichen mit anderen, die keine Symptome hatten oder mit solchen, die quasi nur eine Infektion hinter sich hatten oder ähnliches. Und dann konnte sie noch eine ganze Reihe von anderen immunologischen Effekten nachweisen, zum Beispiel, dass eben diese Lymphozyten, die also diese Blutzellen, die in der Lage sind, andere Zellen zu eliminieren, wenn sie auf der Oberfläche irgendwelche Antigene zeigen, die da nicht hingehören, dass die plötzlich zunehmen. Da gibt es also quasi eine Zunahme davon. Dann gibt es eine Zunahme von so Immunmodulatoren, also so Substanzen, die das Immunsystem aktivieren bei Entzündungen. Die gehen also auch hoch. TNF-Alpha zum Beispiel und ähnliches. Und das eben auch stärker bei denjenigen, die eben diese Symptomatik für Post-Vac haben. Also bis hin zur Reaktivierung von anderen Viren. Also dieses Epstein-Barr-Virus, was ja, habe ich vorhin schon genannt, was ja auch in Zusammenhang gebracht wird mit diesem chronischen Müdigkeitssyndrom. Das wird beim Teil der Patienten eben aktiviert und zwar speziell dann wieder korreliert mit der Symptomatik von Post-Vac-Syndrom. Sodass jetzt plötzlich hier dieses Post-Vac-Syndrom, was vorher immer so eine Idee fix von irgendwelchen sogenannten Schwurblern war, das ist plötzlich geadelt worden durch diese Arbeit, kann man nicht anders sagen. Und sodass sogar Apotheker sich jetzt die Frage stellen, was ist da eigentlich dran? Und da muss ich sagen, ich weiß es auch nicht wirklich. Klar ist, dass man schon länger weiß, dass eben bei diesen Patienten diese patrouillierenden Zellen, auch die auch sogenannte Monozyten, also so Fresszellen, plötzlich zunehmen und irgendwas suchen im Blut und im Gewebe, man weiß aber nicht was, aber der Verdacht liegt einfach nahe, dass das Spike-Protein irgendwo im Körper noch produziert wird und dass das Immunsystem sich damit auseinandersetzt und zwar ganz schön lange. So, und jetzt weiß man das und deshalb meine ich eigentlich, muss man diese groben Kenntnisse, die jetzt noch nicht so sind, dass sie mit einer Statistik für Nebenwirkungen in Zusammenhang gebracht werden müssen. Das muss man ganz klar sagen. Das ist Statistik noch nicht korreliert. Es gibt zwar ganz viele Leute, die sagen, hallo, ich habe Nebenwirkungen nach der Impfung, auch in Deutschland viel mehr als im Ausland, weil wir ein sehr großzügiges Verfahren haben, wie man beim Paul-Ehrlich-Institut zum Beispiel seine Nebenwirkungen sogar online da eintragen kann, seine vermuteten Nebenwirkungen. Darum haben wir extrem viele Meldungen von möglichen Nebenwirkungen. Sieht man auch so immer in den sozialen Medien bei X, also früher Twitter, wird dann immer gesagt, ja, das kommt so irre häufig vor bei uns in Deutschland. Ja, das ist aber nur der subjektive Verdacht, dass im zeitlichen Zusammenhang irgendwie was passiert sein könnte. Ja, also sie wissen aber nicht, ob es wirklich kausal zusammenhängt. Und diesen kausalen Zusammenhang, den müsste das Paul-Ehrlich-Institut im Grunde genommen Fall für Fall im Einzelnen ganz genau prüfen oder geprüft haben. Und mein Verdacht ist schon lange, habe ich auch öfters geäußert hier, dass die einfach zu wenig Personal haben, um das genau zuzuordnen bei so vielen Meldungen. Ja. Und deshalb glaube ich, dass ein Teil der Nebenwirkungen nach der Impfung untergegangen sind. Erstens, weil sie zwar erfasst wurden, so über diese Meldeportale, auch über Ärzte, die das gemeldet haben, aber dann nicht genug Power da war, um das auszuwerten. Und zweitens, weil es natürlich auch mal so eine grundsätzliche Befindlichkeit gab zumindest, inzwischen sind ja da einige umgeschwenkt, aber es gab so eine Befindlichkeit, die ging vom Bundesgesundheitsminister über seine Berater beim RKI und die Berater des RKI runter bis zu niedergelassenen Ärzten, die gesagt haben, ach, das mit diesem Post-Vac, das wird total übertrieben und wer weiß, was da dran ist, das ist doch vielleicht nur eingebildet. Von der Schiene ist man weg, also sogar Herr Lauterbach hat ja inzwischen gesagt, da könnte was dran sein und er will das ernst nehmen. Aber trotzdem führt es natürlich zu einer Untererfassung erstmal, wenn also Ärzte selber sagen, muss ich das jetzt melden, das ist vielleicht doch nur eingebildet und wie sehe ich eigentlich aus, wenn ich dann so einen Zusammenhang herstelle, wo doch der politische Druck so hoch ist, zu erklären, dass es keine Nebenwirkungen hat. Oder damals wurde ja gesagt, Lauterbach sagte ja wörtlich, keine Nebenwirkungen und Herr Spahn hat was Ähnliches geäußert. So, vor diesem Hintergrund ist es so, man muss die möglichen Gefahren durch die Spike-Proteine meines Erachtens ernst nehmen. Und jetzt hat die Frau Wick ja zweiten Generation, das ist sozusagen die zweite Generation der RNA-Impfstoffe gefragt, Arcturus. Was ist das für ein Impfstoff? Das ist so, Arcturus, übrigens toller Name, gell? Das ist ein Stern, das ist nach einem Stern benannt. Das ist
die neueste Corona-Variante heißt auch so, oder?
Ja, ja, genau. Deshalb bin ich drüber gestolpert. Es gibt eine Variante, die so heißt, aber das ist eben, da sehen Sie, so ein bisschen, wie da so gedacht wird. Man will irgendwie sowas, was ein bisschen mystisch klingt, kosmisch, unendlich irgendwie. Das ist so einerseits, die Pharmafirmen suchen sich gerne solche Namen raus. Auch aus der griechischen Mythologie gibt es dann ganz oft was. Und andererseits diese selbsternannten Virenjäger, die dann bei Twitter/X jeder neuen Variante irgendwie so einen spektakulären Namen geben, damit sie möglichst gruselig klingt oder möglichst, sag ich mal, interessant klingt. Also für mich ist das quaki. Also das ist, Arcturus ist im Bärenhüter, glaube ich, der sitzt im Bärenhüter.
Die Firma geht auch gerade ziemlich durch die Decke, wenn ich das richtig gegoogelt habe.
Finanziell,
Börsentipps, wenn ich die google, die ersten Ergebnisse sind Börsentipps.
Nein. Den Börsentipp kann ich Ihnen sagen, der wäre gewesen, als wir das im Januar in diesem Podcast besprochen haben. Und ich aber gesagt habe, ich halte davon nichts. Aber davon haben wir ja schon das Ganze erklärt. Und deshalb, also in Kurzversion erklärt. Und damals hätte man bei der Börse einsteigen müssen. Jetzt ist es in der Bewertung schon mit drinnen. Würde ich jetzt, glaube ich, nicht drauf springen aktuell. Die Firma macht das ja zusammen mit CSL. CSL ist einer der größten Pharmakonzerne, riesigsten Konzerne der Welt, sitzt in Melbourne in Australien. Das ist eine Firma, die zum Beispiel Aventis Behring gekauft hat vor längerer Zeit und noch zwei, drei andere Firmen. Und dieser Riesenkonzern macht es letztlich mit Arcturus zusammen, sodass die ganz klar einen starken Partner haben und das vertriebsmäßig nicht schlecht aussieht. Das heißt also, dass die Aktie jetzt mal hochgegangen ist, ist mal grundsätzlich gut. Fakt ist, dass das die europäische Arzneimittelzulassung im Dezember 2024, das sogenannte CHMP, über das wir oft gesprochen haben, Committee for Medicinal Products for Human Use, dass dieses Komitee im Dezember eben empfohlen hat, dass es zugelassen wird und die EMA dann im Februar nachgesteuert ist und die europäische Zulassung durch die Europäische Kommission dann Mitte Februar passierte. Nur für Personen über 18 Jahre zuerst mal. Auch interessant, dass man erstmal nur für 18-Jährige, über 18-Jährige das macht. Der Hintergrund ist der, dass die Studien nur mit Personen über 18 gemacht wurden. Es ist also nicht so, dass die sagen, wir meinen, dass das gefährlich für Kinder ist, sondern die sagen einfach, es gibt nur Studien für Personen über 18, also können wir es nur erstmal so zulassen. Ihr müsst Studien bringen mit Kindern, damit man es für Kinder zulassen kann. Das ist so Standardvorgehen. Diese Studien habe ich mir genauer angeschaut. Es ist so, es gibt eine große sogenannte integrierte Phase 1-2-3 Studie. Das ist schon mal ein bisschen ungewöhnlich, dass man das so in einem Aufwasch macht. In Phase 1 heißt ja, dass man sich hauptsächlich um die Toxikologie kümmert, ein paar Tierexperimente macht und sowas. Phase 2 heißt, dass man erste Patienten damit beglückt und zwar in einer kleinen Zahl und so guckt, welche Dosis ist eigentlich die richtige, die ich brauche. Und nochmal nach Nebenwirkungen schaut natürlich. Und manchmal kriegt man in der Phase 2 schon erste Hinweise auf eine mögliche Wirksamkeit. Und dann kommt die Phase 3, wo man hauptsächlich sehr genau nachweisen muss, ist das Produkt wirksam und wie häufig sind Nebenwirkungen. Und da nimmt man dann größere Zahlen, ein paar tausend Probanden typischerweise. Also die großen Zulassungsstudien für die RNA-Impfstoffe liefen mit zigtausend Probanden. So, und jetzt, wie haben die das gemacht? Die sind dann natürlich so ein bisschen im Windschatten der mRNA-Studien gefahren und haben eine Studie gemacht, diese Phase 1-2-3 Studie, die ist in Vietnam gemacht worden. Da gibt es einen Subunternehmer, so einen Contractor, der heißt WinBioCare in Hanoi. Die haben das mehr oder minder alleine gemacht, unterstützt von der Duke Medical School. Die hat eine Filiale in Singapur, an der National University of Singapore. Also Duke ist ja diese riesen schick, keine Ivy League, aber eine sehr tolle amerikanische Universität in Durham in Nordcarolina. So, und da haben sie am Anfang gesagt, ja, wir machen jetzt eine fette Studie und wir werden über 20.000 Teilnehmer da reinnehmen. Das ist auch das, was man sonst so kennt. Und was ist passiert? Am Schluss haben sie 1186 gehabt, die da am Schluss dann den Impfstoff gekriegt haben, also 1186 statt über 20.000. Von denen, wie das halt so manchmal ist in so Studien, in dem Fall besonders blöd gelaufen, weiß nicht, irgendwo auf dem Hinterland, vielleicht in Vietnam, haben nur 455, also deutlich weniger als die Hälfte, dann hinterher Seren zur Verfügung gestellt. Die mussten ja nach der Impfung nochmal antreten, um Blut zu spenden. Die kamen dann einfach nicht wieder, sodass die nur 455 auswerten konnten, weil sie müssen ja nach der Impfung schauen, ob die Antikörper gestiegen sind oder nicht. Da haben sie gesagt, toller Effekt, ganz super, wir wollen die Zulassung haben, es wirkt ganz toll. Und sie haben es verglichen, jetzt in der aktuellen Presseerklärung steht drin, man hat also ein Jahr danach noch gesehen, dass es bessere Antikörperreaktion macht als die Vergleichsimpfstoffe. Dann habe ich mal geguckt, womit die das verglichen haben. Die haben das in Vietnam nur mit AstraZeneca verglichen, nicht mit den RNA-Impfstoffen okay. von Moderna und BioNTech. Mhm. Und AstraZeneca wirkt halt einfach schlechter. Das ist schon lange bekannt und bei uns wird es ja, glaube ich, überhaupt nicht mehr verwendet. Also das war ja das, was ich mal früher als Impfstoff zweiter Klasse bezeichnet habe. Ja, ja. Ich bleibe dabei, aber wurde von Lauterbach und Co. und auch von vielen anderen dafür geohrfeigt. Und dann sagen sie, ja, und es schützt auch besser als die Konkurrenzprodukte in der Presseerklärung. Kann man da alles schön nachlesen. Und dann habe ich geguckt, aha, schützt besser. Das ist so, also es gab dort von den 455 Patienten, die Serum zur Verfügung gestellt hat, 352, die sich infiziert haben. Also doch ein fetter Anteil. Hm. 352 von 455, das ist schon ganz schön viel in so einem Studienzeitraum. Und verglichen haben sie es nur mit AstraZeneca. Da gab es 462 und von denen haben sich 386 infiziert. Also 386 von 462 versus 352 von 455. Sie ahnen es, ja. Ich habe es mir hier aufgeschrieben. Also diesen Mini-Unterschied, der statistisch nicht signifikant ist, sondern nur so eine kleine Beobachtung, den benutzen die, um in der Presseerklärung zu behaupten, das schützt besser. Also sowas gefällt mir schon mal nicht. Ja, kann man schon sagen, Klappern gehört zum Geschäft, aber das finde ich jetzt nicht so toll. Und dann haben sie noch einen Booster-Versuch gemacht, Phase-3-Versuch in Japan, haben sie eine Booster-Studie gemacht. Aber steht eben auch drin, Phase-3-Booster-Studie, ganz toll und tolle Ergebnisse. Und wenn man danach schaut, sieht man, gut, das waren 828 Probanden, aber die haben nur geguckt, ob es schlechter als BioNTech ist. Also eine sogenannte Non-Inferiority-Analyse gemacht, ob es schlechter als BioNTech ist und festgestellt, es ist nicht schlechter als BioNTech. Aber da geht es um die vierte Boosterung gegen Covid. Oder insgesamt gesagt, von der Wirksamkeit her ist es ein bisschen überraschend, dass es keine so deutlichen Effekte gibt, wie man die rein theoretisch vermutet hätte.
Also ich merke schon, Sie sind nicht so richtig glücklich über die Zulassung der EMA und denke mir, dass Sie dann wahrscheinlich auch der STIKO, von der ich im Übrigen noch keinerlei Stellungnahme gelesen habe, ich weiß nicht, ob Sie das etwas gefunden haben, dass Sie der STIKO das also auch nicht empfehlen würden.
Ich würde es der STIKO auf gar keinen Fall empfehlen. Ja. Also ich bleibe bei dem, was ich im Februar, glaube ich, schon in diesem Podcast gesagt habe. Man muss vielleicht die Frage, die sich dann aufdrängt als nächstes, ist ja, warum hat man eigentlich mehr erwartet? Und da kommt jetzt eben dieses Besondere dieser Arcturus-Vakzine dazu. Die heißen ja zweite Generation mRNA-Vakzine. Was machen die? Die sind sogenannte selbstreplizierende Vakzine. Also die, wir sprechen ja von der mRNA, also Messenger-RNA, und das ist eine sogenannte SA-RNA, das ist die Self-Amplifying, also sich selbst verstärkende RNA. Es ist ja so, wenn Sie ein Virus haben und es kommt in die Zelle rein, dann hat es bestimmte Mechanismen, wie es sich selber kopieren kann. Das ist ja der ganze Witz des Virus, das kann ja eigentlich nicht mehr als sich selbst replizieren. Und diese Bestandteile des Virus, mit denen sich das selber replizieren kann, zum Beispiel ein Enzym, was RNA kopiert und wieder daraus RNA herstellt, also so eine Kopiermaschine quasi auf genetischer Ebene, diese Bestandteile, die kann man aus Viren rausholen. Konkret gibt es da sogenannte Alpha-Viren, das sind RNA-Viren, die nur einen Strang haben und deshalb leicht zu erforschen sind und deshalb so ähnlich sind eigentlich wie so eine Messenger-RNA, kann man sagen, eigentlich ganz ähnlich, Plusstrang, einzelsträngig, also wie eine Messenger-RNA ist quasi das Genom von diesen Alpha-Viren. Und Klassiker ist da das von der venezuelanischen Pferdeenzephalitis. Eine ganz schlimme Krankheit, aber das Virus, wenn man da ein Stückchen rausnimmt, ist nicht mehr gefährlich. Und dann nimmt man was raus aus diesem Virus, nämlich genau diesen Replikationsapparat, ja, und steckt stattdessen dieses, die Information für das Spike-Protein rein. Und was passiert dann, wenn man das in die Zelle gibt oder wenn man das verabreicht in den üblichen Nanopartikeln? Das geht in die Zelle rein und fängt an, sich zu vermehren, wie ein Virus. Also genau das, was man eigentlich immer nicht haben wollte bei den RNA-Impfstoffen, wo die Zulassungen immer gesagt haben, nee, ihr müsst nachweisen, dass es sich nicht vermehrt und was wäre denn, wenn es anfängt, sich zu vermehren und so weiter. Dann haben die Hersteller immer gesagt, kann sich doch gar nicht vermehren und so ungefähr in Klammern, ihr seid aber blöd und habt keine Ahnung von Virologie. Die Fragen waren zum Teil wirklich dämlich, die da gestellt wurden ganz am Anfang. Und jetzt machen sie aber genau das Umgekehrte, jetzt sagen, machen sie Werbung damit, dass sie sagen, und es vermehrt sich genau wie ein Virus. Und das ist ganz toll. Warum? Weil das kann jetzt nur noch gestoppt werden, indem die Immunantwort darauf reagiert. Das heißt, die Immunantwort muss irgendwie das Virus, was ja in der Zelle drinnen ist, bremsen. Das hat keinen Zähler dran, also nicht so wie ein geschickter Programmierer, der, wenn er eine Schleife programmiert, also weiß jeder beim Programmieren, wenn man einen Loop macht, muss man einen Zähler einbauen, falls irgendwas schief geht, damit das Programm nicht hängen bleibt an der Stelle und im Unendlichen weiterrechnet. Da macht man einen Zähler rein und sagt nach 1000 Loops bitte abbrechen oder ähnliches. Sowas ist da nicht mit drinnen, sondern das hört nie auf. Das reproduziert sich so lange selber, bis entweder die Zelle dran zugrunde geht, weil sie es einfach nicht mehr schafft, diese Unmengen von Virus oder RNA eben herzustellen in dem Fall. Oder die Immunantwort muss was tun. Jetzt ist es aber kein richtiges Viruspartikel, sodass die klassische Immunantwort eigentlich so ein bisschen träge da drauf ist. Die reagiert eher auf das S-Protein, was ja dann am Schluss hergestellt wird, nicht auf den Replikationsmechanismus selber in der Zelle, sodass man auf die sogenannte angeborene Immunantwort setzen muss. Die kann auch so ganz grobe Muster erkennen, so generische Muster, wie wir sagen, wo dass die Zelle irgendwie darauf reagiert, dass sich eine RNA im Inneren repliziert, ohne dass sie selber das steuert. So, da merkt man sozusagen im eigenen Getriebe, dass da was nicht stimmt. Und da gibt es diese angeborene Immunantwort, über die wir oft gesprochen haben, die das verhindern kann. Und da sagt dann der Hersteller, ja ganz toll, wir stimulieren zusätzlich zur normalen Immunantwort auch noch die angeborene Immunantwort, also Doppelstimulation, noch bessere Immunisierung. Und es hält eben viel länger an als die normale RNA, weil es eben ganz lange in hoher Dosis dieses S-Protein, zumindest in den Experimenten in der Zellkultur, produziert. Also muss man nicht so oft boostern. Die klinischen Daten zeigen das aber nicht. Die klinischen Daten zeigen, dass eigentlich der Effekt unwesentlich stärker ist als bei AstraZeneca. Noch nicht richtig verglichen wurde mit den RNA-Impfstoffen, die eigentlich der richtige Vergleich gewesen wären. Und dass man trotzdem boostern muss. Das ist ja diese Booster-Studie gerade in Japan gemacht worden, sodass man sagen muss, aus irgendwelchen komischen Gründen ist die immunologische Wirkung nicht besser. Aber trotzdem habe ich mir sowas eingekauft, dass ich halt einfach dann etwas im Körper habe, was ein vom Menschen kreierte, virusähnliche Substanz ist. Wenn sich selber vermehrt, wird ja manchmal diskutiert, ob es schon lebt oder nicht. Also sagen wir mal eher noch nicht am Leben, aber so an der Grenze zwischen Leben und Tod. Ohne dass eine Bremse eingebaut ist, dass es aufhört zu produzieren. Und das Ganze vor dem Hintergrund, den wir vorhin schon besprochen haben, dass die Messenger-RNA ja sowieso so ein paar merkwürdige Eigenschaften hat, die man jetzt nicht, wo man zumindest sagen muss, das sollte man im Auge behalten, um es mal vorsichtig auszudrücken. Also ich hätte das nie zugelassen in dieser jetzigen Phase, weil wir einfach viel zu wenig wissen. Und weil es keine Indikation gibt. Wenn Sie damit, wissen Sie, wenn Sie jetzt schwerstkranke, krebskranke Kinder damit retten könnten und sagen würden, okay, im Einzelfall probieren wir das mal aus. Besser als sterben ist es allemal. Was Besseres als den Tod findest du überall, wie die Bremer Stadtmusikanten gesagt haben. Da würde ich sagen, ja, okay. Aber hier bei Impfstoffen ist ja die Marke viel höher. Da ist die Latte ja so hoch, dass man sagt, wir geben das ja völlig gesunden Menschen, möglicherweise demnächst auch Kindern. Und da muss die Nebenwirkungsfreiheit ganz vorne im Vordergrund stehen. Dann kommt lange nichts und dann kommt der Schutz vor Krankheiten. Und da muss man auch die Frage stellen, wie gefährlich ist Covid heutzutage noch, wo wir eigentlich mit Omikron-Varianten es zu tun haben und eine relativ gute normale Immunität in der Bevölkerung haben. Das heißt, ich sehe sozusagen auf der Nutzenseite keine Begründung dafür und ich sehe auf der auf der Risikoseite, zumindest theoretische Risiken. Praktisch haben die sich bisher in den Studien nicht gezeigt, aber ich habe gesagt, wie viele Teilnehmer das waren, sodass ich nie und nimmer, wenn ich da in diesem Chimp gesessen wäre, in dieser Kommission zugestimmt hätte, dass man das durchwinkt. Und klar, die STIKO hat sich bis jetzt noch nicht dazu geäußert. Die werden jetzt nicht auf unserem Podcast hören, aber ich kann nur dringend appellieren, das sehr, sehr, sehr kritisch zu sehen und da erstmal abzuwarten. Zugelassen ist es in Deutschland. Also da können Sie nichts mehr machen. Das ist ein Nachteil des europäischen Verfahrens. Wenn da bei der EMA die Lobbyisten gut gearbeitet haben oder die EMA Kommission eben da irgendwie nicht so genau nachgeschaut hat oder aus welchen Gründen auch immer, da ist natürlich manchmal auch immer ein bisschen Ideologie mit drinnen, das eben durchgewunken hat, dann können sie in Deutschland nicht mehr sagen, bei uns darf es nicht verkauft werden. Also die Marktautorisierung ist erteilt.
Geht dann nur noch um die Empfehlung der STIKO sozusagen.
Genau, es geht um die Empfehlung, ob das bei Personen ab 18 empfohlen wird. Vielleicht kann man noch Folgendes sagen, unsere STIKO ist ja ganz interessant, eigentlich international wird die beäugt inzwischen. Und zwar deshalb, weil die Amerikaner ja so maximal für die Impfung immer waren. Wir haben es im Podcast auch schon, das sage ich jetzt glaube ich zum fünften Mal, besprochen. Es ist so, da ging es um die Frage, soll man das bei Kindern geben? Und da habe ich ja gesagt, auf keinen Fall bei Kindern, selbst in der eigentlichen Hochphase der Pandemie, habe ich gesagt, ist es noch nicht, kann man sowas, wenn es ganz frisch ist, noch nicht sofort den Kindern geben. Wir warten normalerweise 1 bis 2 Jahre die Ergebnisse bei Erwachsenen an, bevor wir bei Kindern was empfehlen. So. Und die STIKO hat dann tatsächlich auch das bei Kindern erstmal nicht empfohlen und ist dafür international kritisiert worden. Vor allem die Amerikaner haben gesagt, was ist denn da los in Deutschland? Das sind doch die gleichen, die immer die Masern einschleppen bei uns und so. Heute ist es anders, aber damals war es so, dass wir immer die waren, die Masernfälle importiert haben nach Amerika. Und die empfehlen jetzt ihren Kindern keine Covid-Impfung. Was soll denn das? Und es war ein Riesenpolitikum, weil natürlich die Demokraten in den USA, Anthony Fauci zum Beispiel als Präsidentenberater, die waren für die Impfung der Kinder. In Deutschland ja auch viele Experten, also die Analoge sozusagen zu Fauci in Deutschland, die Namen sind ja bekannt, die waren für die Impfungen und zwar ohne Wenn und Aber und haben das in allen Talkshows zum Besten gegeben. Ja. Nur die STIKO, die hat dann irgendwie gesagt, nö, Kinder impfen wir erstmal nicht, außer sie haben irgendwelche individuellen Risikofaktoren. Der damalige Vorsitzende der STIKO hat sogar mal in der Talkshow gesagt, ja, seine Nichte würde er nicht impfen oder seine Tochter oder was seine Enkelin, irgendein Kind, was er in der Verwandtschaft hat, würde er nicht impfen, was natürlich Schlagzeilen gemacht hat. Dann ist die STIKO umgeschwenkt und hat aus meines Erachtens ohne irgendeine wissenschaftliche Begründung, war übrigens damals auch keine beigelegt, was eine Ausnahme ist bei der STIKO, gesagt, oh, jetzt wollen wir doch, dass die Kinder geimpft werden. Hauptsächlich mit der Begründung, dass sie in der Schule nicht benachteiligt werden, dass ungeimpfte Kinder nicht vom Unterricht ausgeschlossen werden. Also mit so komischen sozialen Argumenten, die eigentlich nicht typisch sind für so eine Kommission. Und haben die Impfung für die Kinder empfohlen. Und das aber zum Glück nicht sehr lange, sondern irgendwann diese Empfehlung, als dann Omikron sich durchgesetzt hatte, wieder zurückgedreht. Sodass wir jetzt auf dem Status sind, dass wir in Deutschland für unter 18-Jährige die Impfung eigentlich nur ausnahmsweise empfehlen, wenn besondere Risikofaktoren bestehen. Und daher gibt es eigentlich keine Indikation dafür. Aber man kann deshalb sagen, bisher war die STIKO, die ist ja gerade zu großen Teilen neu besetzt worden, immer relativ konservativ an der Stelle und ich hoffe, dass sie das in diesem Fall nicht nur für Kinder, sondern generell bleibt und in dem Fall keine Empfehlung für diesen Arcturus-Impfstoff, wie auch immer der ausgesprochen wird, ausspricht.
Themenwechsel, es geht uns jetzt um Cholesterin, den Fettstoff, den der Körper selbst herstellt und den wir auch mit der Nahrung aufnehmen und klar, wir wissen natürlich alle, zu viel Cholesterin ist schlecht, das lagert sich dann ab in unseren Blutgefäßen und das verstopft sie wie Kalk in einer Wasserleitung und das kann dann Herzinfarkte und Schlaganfälle auslösen. Und dazu hat Gabriela Danninger uns geschrieben. Sie möchte gern wissen, wie cholesterinsenkende Medikamente, also Statine, über einen längeren Zeitraum wirken. Sie fragt, Zitat, wann sind diese Cholesterinsenker sinnvoll und was gibt es für Nebenwirkungen, zum Beispiel für die Leber nach jahrelanger Anwendung? Und sie sagt dann auch, fragt man unterschiedliche Ärzte, bekommt man unbedingt den Rat, welche zu nehmen und der nächste Arzt dreht dann wieder ab. Also Herr Kekulé, wie ist das denn? Kann man, soll man, muss man vielleicht auch Statine als Kapseln oder Pillen denn überhaupt über eine längere Zeit nehmen, vielleicht sogar dauerhaft?
Ja, das kann man natürlich nicht so pauschal sagen. Außerdem bin ich ja auch nur der nächste Arzt. Als Laborarzt könnte ich ihn jetzt natürlich 2 bis 4 Stunden über Cholesterine und Statine
versetzen.
Also vielleicht noch eine kleine Ergänzung. Das mit dem Kalk in der Wasserleitung wird ja so ähnlich oft gesagt. Das ist interessanterweise diese Verkalkung der Arterien beim Menschen, da ist zusätzlich eine Entzündung dabei. Das ist ganz komisch. Es gibt eine lokale Entzündungsreaktion. Also irgendwie ist es mehr als nur so ein passives Verstopfen. Wir verstehen es aber nicht genau. Ja, das Cholesterin, das wissen vielleicht viele aus der Schule, aber ich kann es trotzdem nochmal sagen, das ist ja so eine härtere Fettsubstanz letztlich. Das Cholle heißt ja Galle, Cholei heißt Galle auf Griechisch und Stereos heißt hart, also das ist irgendwas verhärtete Galle. Das war so ein Chemiker, Chevreul hieß der im 19. Jahrhundert, der hat irgendwie Gallensteine untersucht und festgestellt, dass da eben da diese feste Substanz da drinnen ist und deshalb hat er das so genannt. Inzwischen weiß man, dass das Cholesterin gebraucht wird, für ganz viele Körperfunktionen ganz wichtig ist. Also viele Sexualhormone werden zum Beispiel daraus hergestellt. Das Cortison wird daraus hergestellt im Körper. Vitamin D wird synthetisiert im Körper aus Cholesterin und wahrscheinlich noch ein paar mehr, die ich jetzt nicht auf dem Schirm habe. Und da passiert ja immer Folgendes. Das Cholesterin wird hauptsächlich von der Leber oder wird von der Leber synthetisiert. Ein Teil des Cholesterins kann die Leber auch aufnehmen aus dem Darm. Das ist ein kleinerer Teil. Zu meiner Zeit, als ich studiert habe, hat man noch gesagt 50-50. Inzwischen sagt man, das ist eher 80-90%, was synthetisiert wird vom Menschen selber, also selbst hergestellt wird. Und der kleinere Teil kommt aus dem Darm. Hängt auch mit der Ernährung zusammen. Wenn Sie Cholesterin in der Ernährung runterfahren, dann synthetisiert gemeinerweise Ihre Leber dann zum Ausgleich mehr. Und daher ist es nicht so ganz einfach zu sagen, welcher Anteil sozusagen selbst gemacht ist und welcher extern ist. Und dann, wenn die Leber das fabriziert hat, entweder geholt hat aus dem Darm oder selber fabriziert, dann verteilt sie das im Körper. Und jetzt kommt etwas, was ganz viele Patienten kennen, und zwar in Form von LDL. Das sind Low-Density-Lipoproteine. Also Lipoproteine mit niedriger Dichte. Dichte heißt deshalb, weil wenn man das zentrifugiert, sind die weiter oben im Zentrifugenröhrchen und daher nicht so dicht, sinken nicht so weit runter. Und die transportieren es von der Leber dorthin, wo es gebraucht wird, hauptsächlich in Fettzellen und so weiter oder irgendwelche anderen Zellen, die irgendwelche Syntheseprozesse machen. Und dann ist aber manchmal zu viel da. Das ist ganz normal, dass man überschüssiges Cholesterin irgendwo im Körper hat. Und es wird zurück zur Leber transportiert in anderen Partikeln, die heißen HDL, also High Density. Und die sind so ein kleinerer Teil, vielleicht so 25% des Cholesterins ist da drinnen. So dass es das gute Cholesterin gibt, wie man immer so sagt, das ist das HDL, was den Rücktransport zur Leber macht, was also, wenn man so will, das Cholesterin aus dem Blut rausräumt, und das böse Cholesterin, was das verteilt im Körper. So erklären es zumindest die Ärzte ihren Patienten immer ganz einfach. Und dann gibt es eben diese sogenannten Statine, die da angesprochen wurde. Das sind Substanzen, die hemmen ein Enzym, das für die Synthese des Cholesterins verantwortlich ist. Also das Cholesterin wird über ganz viele Stufen synthetisiert. Biochemiker und Ärzte müssen es auswendig lernen für die Prüfungen. Ein Graus, vor allem für die Medizinstudenten. Und da gibt es ein Enzym zwischendurch, das heißt Hydroxymethylglutaryl-Coenzym A, HMG abgekürzt.
Das haben Sie sich aber aufgeschrieben, oder können Sie
das? Also jetzt sprechen Sie mit einem Biochemiker, der jedes Jahr Vorlesungen
halten
muss.
Okay, Sie können.
Das kann ich gerade noch.
Weil Sie vorhin so dankbar waren, dass ich...
Ja, das war so ein Gruselwort. Okay. Ja. Also hier mit der Biochemie, die liegt mir irgendwie näher. Wenn Sie es genau wissen wollen, es wird reduziert zu Mevalonsäure. Und es ist so, das ist der geschwindigkeitsbestimmte Schritt bei der Cholesterinsynthese. Das ist das einzig Wichtige. Das heißt, wenn Sie den irgendwie bremsen, doch ist vielleicht noch was wichtig, Fjodor Lünen, ein Deutscher, hat einen Nobelpreis dafür gekriegt, dass er diese Synthese damals erklärt hat. Nicht den einen Schritt, aber die Synthese erklärt hat. Und das muss ich natürlich sagen, weil der früher der Chef vom Max-Planck-Institut war für Biochemie, wo ich promoviert habe. So, und da dieser Schritt dort, dieser geschwindigkeitsbestimmte Schritt der Herstellung des Cholesterins in der Leber, das wird von diesen sogenannten Statinen gehemmt. Also genial gut, die schalten einfach, wenn sie so wollen, die Eigensynthese des Cholesterins aus. Jetzt kann man sich vorstellen, was wird die Leber natürlich machen? Die holt sich dann mehr Cholesterin aus dem Darm, wenn das so ist. Das heißt, wenn sie nicht zugleich Diät machen, wirkt das Zeug ganz schlecht. Es wirkt wirklich am besten, wenn man zugleich Diät macht. Und für die Oberfaulenzer, die keine Diät machen wollen, heutzutage gibt man sich ja immer lieber eine Spritze, statt zu hungern. Da gibt es noch eine zweite Substanz, die gehört jetzt nicht zu den Statinen, aber auch zu den Cholesterinsenkern. Die heißt Ezetimib. Und dieses Ezetimib, das ist eine Substanz, die gibt man dann in Kombination, wenn es ganz hart kommt, wenn man so eine harte Cholesterintherapie machen will, Cholesterinsenkungstherapie machen will. Und die hemmt die Aufnahme von Cholesterin im Darm. Sodass man also auch diesen zweiten diätetischen Effekt dann mit im Griff hat. Und in der Kombination ist das natürlich, wirkt das natürlich sehr stark und auch gut. Also man muss sagen, sowohl das Ezetimib als auch die klassischen Statine, also klassischen Cholesterinsenker, die haben relativ wenig Nebenwirkungen, muss man sagen. Mhm. Und das ist schon so, dass das schon lange erprobt ist. Also die Patienten, die das nehmen, das heißt dann so Simvastatin oder Rosuvastatin oder Atorvastatin. Also irgendwie mit Statin immer hinten dran. Okay. Jetzt muss man Folgendes sagen. Bei den Patienten, wo man das gibt und wo das über längere Zeit eingenommen wird, sind die Nebenwirkungen eigentlich, sag ich mal, überschaubar. Es gibt zwei Arten von Nebenwirkungen, die viel Schlagzeile gemacht haben, für die, die damals schon munter Zeitung gelesen haben. Da gab es mal eine Substanz von Bayer, war die. Das war auch so ein Statin, das musste wieder vom Markt genommen werden, weil es hat eine Muskelerkrankung gemacht, bei der sich die Muskeln zersetzen. Sogenannte Rhabdomyolyse hieß das. Das führt dann dazu, dass von den Zersetzungsprodukten der Muskeln auch noch die Nieren geschädigt werden. Also die Patienten einen Nierenschaden bekommen. Und das ist aber nach der aktuellen Statistik so, weniger als 0,1% kriegen das. Also weniger als einer von 1000. Und Leberschäden, die hier angesprochen wurden von der Hörerin, die sind viel, viel seltener. Also 1 zu 100.000 wird da angegeben von der American Heart Association, die sich damit intensiv beschäftigt. Was heißt es? Also die Nebenwirkungen sind irgendwie überschaubar. Hm. Nicht so schlimm, wie man es damals gedacht hat, als diese Katastrophe bei Bayer gekommen ist, die natürlich ein Wahnsinnsgeld gekostet hat seit seiner Zeit. Cerivastatin hieß die Substanz. Aber man guckt seitdem eben auf diese Myolysen, auf den Nierenschäden. Man weiß auch, dass manchmal Muskelschmerzen auftreten. Die sind gar nicht so selten. Vielleicht einer von 100 hat die. Aber das heißt dann noch lange nicht, dass man diese Myolyse hat, diese Zersetzung der Muskulatur, die dann die Nierenfolgen nach sich zieht. Das heißt, eigentlich ist nicht so sehr die Frage, muss derjenige, bei dem wirklich die Indikation besteht, muss der Angst haben vor Nebenwirkungen uns deshalb sein lassen, sondern die andere Seite ist die wichtige, die Nutzenseite. Und da wird munter gestritten. Also da hat die Hörerin völlig recht, wenn sie sagt, wenn man zu unterschiedlichen Ärzten geht, kriegt man unterschiedliche Antworten, weil wir in Deutschland auch da ein bisschen konservativer sind. Die Amerikaner, die natürlich ganz vorne immer sind, die American Heart Association, die sagen, man muss das Cholesterin senken, Teufel komm raus, auf jeden Fall, wenn das Risiko, sage ich mal, ein Problem am Herz zu bekommen, also ein Herzinfarktrisiko und ähnliche Erkrankungen im Bereich von 7-8% liegt, dann muss man das Cholesterin senken. Oder wenn das Cholesterin einfach über bestimmten Grenzwerten ist, soll man es senken. Was ist das mit diesem Risiko? Da gibt es so einen Risikoscore, der da erstellt wird, so ein klassischer, der heißt Score 2. Bei diesem Score wird also das Alter berücksichtigt, das Geschlecht, die Cholesterinwerte, der Blutdruck und die Frage, ob jemand raucht oder nicht. Und vielleicht noch was anderes, was ich jetzt vergessen habe, das weiß ich nicht genau. Aber jedenfalls, das sind so die wichtigen. Und mit diesem Score stellt man fest, interessanterweise, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du in den nächsten 10 Jahren einen Herzinfarkt kriegst oder einen Hirnschlag oder sowas ähnliches. Und wenn diese Wahrscheinlichkeit über 7,5% ist, sagen die Amerikaner, muss therapiert werden mit Statinen und zwar sofort bis ans Lebensende. Und wenn die Cholesterinwerte, also LDL-Werte, zu hoch sind, dann auch. Und die Deutschen sind etwas konservativer. Die haben bis vor kurzem diese Therapie mit den Statinen nur dann bezahlt, wenn das 10-Jahres-Risiko über 20% war. Also bei den richtigen super Hochrisikopatienten. Da haben sie gesagt, okay, die Kassen zahlen die Statine. Das bestimmt ja immer der gemeinsame Bundesausschuss, was von der Kasse bezahlt wird oder nicht. Und der hat sich im Dezember 24, also noch nicht lange her, hat er sich hingesetzt und gesagt, okay, wir gehen jetzt den Amerikanern ein bisschen entgegen, wir sagen jetzt 10%. Ab 10% okay. Risiko oder besonders hohen LDL-Werten oder verschiedenen anderen familiären Sachen. Es gibt natürlich familiäre Hypercholesterinämie, also wenn die dann quasi angeborene genetische Probleme haben oder bestimmte Formen vom Typ 1-Diabetes. Interessanterweise auch psychiatrische Erkrankungen, die können auch das Risiko erhöhen für Herzinfarkt und noch ein paar Autoimmunerkrankungen. Da ist es so, dass man gesagt hat, okay, in diesen Fällen zahlen wir. Und der entscheidende Wert, um den immer gestritten wurde, war dieses Risiko von 10% für die nächsten 10 Jahre für Herzinfarkt und Co. Da hat dann Herr Lauterbach, den muss man an der Stelle nochmal erwähnen, ja, das gesunde Herzgesetz. Ich weiß nicht, ob Sie sich daran erinnern.
Nein,
da Lauterbach hat er so ziemlich viel rausgehaut in seiner kurzen Amtszeit, in seiner verkürzten Amtszeit. Und eins war das gesunde Herzgesetz. Da wollte er dafür sorgen, dass alle ab 7,5%, so wie in Amerika, ab 7,5% Risiko für einen Herzinfarkt diese Statine kriegen. Lauterbach ist ja selber so einer, der kein Kochsalz ist, bekanntlich, und auch sonst sehr, sehr auf seine Gesundheit achtet, nicht nur beim
Tischtennisspiel.
Und der war also da sozusagen ganz, ganz amerikanisch und ganz, ganz auf der Seite derer, die immer gleich mit den Tabletten kommen. Und die Deutschen haben sich so ein bisschen, sage ich mal, dann gesträubt. Also der Vorsitzende des GBA, dieses gemeinsamen Bundesausschusses, der eben festlegt, was die Kassen zahlen und was nicht, der heißt zurzeit Josef Hecken, der hat gesagt, dass der Lauterbach das Gesetz, ich lese jetzt was vor, nach eigens generierter Evidenz gestaltet hat. Das passt irgendwie zu ihm. Also der hätte sich das sozusagen zusammengestrickt, eine Begründung. Lauterbach legt immer Wert drauf, dass er selber die Studien liest. Und da hat er eben gesagt, ja, wir müssen es machen wie die Amerikaner, 7,5%. Weil die Ampelregierung am Ende ist, ist auch dieses Gesetz erstmal vom Tisch. Aber deshalb sollen wir darüber reden. Das ist ein interessantes Thema, über das man diskutieren muss. Und ja, die Bilanz von Herrn Lauterbach wird ja noch gezogen. Also kürzlich hat er bei Lanz, hat er vor der Sommerpause, hat er gesagt, Ulla Schmidt, seine Vorgängerin, wäre eine gute Gesundheitsministerin gewesen. Da würde ich auch gerne nochmal diskutieren. Ich erinnere mich gut an die Schweinegrippe. Naja, aber das ist ein anderes Thema. Jedenfalls, unterm Strich ist es so, man hat diese in Deutschland, jetzt ist man den Amerikanern entgegengekommen. Die Amerikaner sind wesentlich vorsichtiger. Und die Frage ist einfach, und das kann keiner wirklich sagen, ab welchem statistischen Risiko, was dieser Score, der natürlich auch nur so eine Verallgemeinerung ist, ab welchem Risiko muss ich jetzt mit der Therapie loslegen? Und ja, wenn man mit der Therapie loslegt, ist es Statistik ohne Wenn und Aber so, dass man das Herzinfarktrisiko und das Schlaganfallrisiko und ähnliche Erkrankungen das Risiko senkt. Nur, wissen Sie, die Statistik ist ein Ding und das andere sind ja die individuellen Verhaltensweise oder Situation. Wenn einer topfit ist, sein Leben lang viel Sport gemacht hat, super Blutwerte in jeder Hinsicht hat, nur das Cholesterin aus irgendeinem Grund nicht im Sollbereich ist. Ja? Auch dieser Sollbereich, der Zielwert ist jetzt 55. Wir rechnen da immer in Milligramm pro Deziliter, also Milligramm pro Zehntel Liter. 55 ist der Zielbereich, aber bei dem Gesunden, der jetzt nicht die ganzen Voraussetzungen hat, da ist der Grenzbereich, ich weiß gar nicht, wo so bei 160 oder sowas. Also das heißt, also Sie haben, oder 130, Entschuldigung, bei 130 ist der Referenzbereich für Gesunde. Das heißt also, Sie haben für diese Leute, die da diese Risikopopulation sind, viel, viel strengere Cholesterinwerte, also HDL-Cholesterin immer. Und da ist auch die Frage, muss man jetzt jemanden nur nach Laborwerten therapieren? So ähnlich wie mit dem Blutdruck, da geht es ja auch, die Kardiologen haben jedes Jahr wieder neue Empfehlungen, dass der Blutdruck noch niedriger und noch niedriger und noch niedriger eingestellt werden. Und am Schluss fällt die Oma vom Fahrrad und bricht sich einen Schenkelhals und der ist dann das Anfang vom Ende, weil sie so niedrigen Blutdruck hatte im Sommer. Das heißt also,
das bringt dann auch nichts.
Man muss ein bisschen aufpassen, dass man mit diesen allgemeinen Richtlinien, die ja richtig und wichtig sind, vor allem für Anfänger im Beruf, dass man mit den allgemeinen Richtlinien nicht das Auge für den individuellen Patienten sozusagen verliert. Und deshalb ist meine Empfehlung, dass die Ärzte wirklich, und das machen ja die allermeisten, genau hinschaut für diesen Patienten, was muss ich dem empfehlen, hat der wirklich, sehe ich da auch dieses Risiko, was die Statistik sozusagen vorhersagt. Das ist ja wie eine Wettervorhersage, sie wissen nie, ob es wirklich eintritt. Und ich glaube, man muss wesentlich stärker auch nochmal sich die Frage überlegen, welches Alter hat mein Patient, also für welches Alter empfehle ich da, ab welchem Alter steige ich da ein. Je älter jemand ist, desto weniger oder desto mehr Cholesterin kann man eigentlich tolerieren, weil diese Verkalkung der Gefäße eben nicht mehr so lange weiterlaufen wird, weil die sowieso schon sterben. Und dann gibt es umgekehrt bei so Menschen, die ganz jung das Problem schon haben, bei Kindern, dann wird dann auch so ein 10-Jahres-Risiko genommen. Aber da muss man die Frage stellen, Moment mal, so ein Kind, da müsste man ja eigentlich bei der Frage, ob das die Cholesterinsenker kriegt oder nicht, müsste man das Lebenszeitrisiko anschauen. Weil wir wollen ja nicht wissen, ob das Kind in den nächsten 10 Jahren einen Herzinfarkt kriegt, sondern was ist in 50 Jahren? Und das wird auch zu wenig gemacht. Also man würde wahrscheinlich, wenn man genau hinschaut, bei Kindern mit einer angeborenen Hypercholesterinämie, also zu viel Cholesterin im Blut, würde man wahrscheinlich großzügiger die Indikation stellen. Und bei Erwachsenen würde man genauer auf den einzelnen Patienten schauen und diese Richtlinien erstmal Richtlinien sein lassen und im Einzelfall eben mit der individuellen ärztlichen Kompetenz entscheiden.
Danke sehr. Ich bin mal wieder beeindruckt von der Zeitverfluggeschwindigkeit. Die Zeit ist rum. Ja, das war unsere Hörerfragen-Spezialfolge mit Professor Alexander Kekulé. Vielen Dank an alle, die uns geschrieben haben. Und verzeihen Sie, wenn wir heute ausgerechnet Ihre Frage aus Zeitgründen nicht beantworten konnten. Und danke natürlich an Sie, Herr Kekulé, für die Einblicke.
Gerne. Schönen Sommer für Sie, Herr Seifert. Ciao, bis dann.
Wenn Sie ein Thema haben, über das Sie mehr erfahren möchten oder eine Frage, schreiben Sie uns eine Mail an gesundheitskompass@mdraktuell.de. Und wenn Ihnen der Podcast gefällt, freuen wir uns über eine Weiterempfehlung. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.
MDR Aktuell. Kekulés Gesundheitskompass.